Es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich kann mir vorstellen, wie sie ihn angeschaut haben mit ganz großem Unverständnis. Wie kann das gut sein? Einen Menschen zu verlieren, den wir geliebt und geschätzt haben, bewirkt in uns Trauer und Schmerz. Noch schwerer trifft es uns aber, wenn die Bewältigung unseres Alltags von dieser Person abhängig ist. Wenn eine Mutter stirbt, die ihre kleinen Kinder zurücklässt. Wenn ein Ehemann verstirbt und die Frau mit Kindern auf sich allein gestellt ist. Wenn ein guter Freund nicht mehr da ist, der in herausfordernden Situationen immer zur Seite stand. Es bewirkt Schmerz und Trauer. Und schon in Johannes 14, wo wir jetzt den Abschnitt in der Lesung hörten, bereitet Jesus seine Jünger auf die Zeit vor, in der er nicht mehr leiblich unter ihnen sein wird. In Kapitel 15 und 16 beschreibt Jesus, was seine Jünger zu erwarten haben, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Das haben wir in der letzten Predigt vor allen Dingen gehört. Ächtung, Hass, Verfolgung, ja, bis hin zum Märtyrertod. Und Jesus begründet, warum dies so kommen wird, warum das auf sie, auf seine Jünger zukommen wird, in Johannes 15, Vers 20. Dort sagt er, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Der Grund liegt in der Auflehnung der Welt gegen Gott. Dies zeigt sich darin, dass sie Jesus als den gesandten Retter und den Sohn Gottes nicht annehmen. Und es ist nachvollziehbar, dass die Jünger von Traurigkeit erfüllt sind, nachdem Jesus ihnen das jetzt vorgelegt hat und sie darüber aufgeklärt hat, was auf sie zukommt. Wie sollen sie ohne ihren Meister das alles bewältigen? Und warum dieser Weg der Verherrlichung Jesu? War es das, was die Propheten ihnen gesagt haben, es in ihnen, ja, war einfach eine große Traurigkeit niedergeschlagen hat, eine Betroffenheit? Ja, und das führt uns zu dem Predigttext heute, wo Jesus ihnen dann im Weiteren erklärt, wie es weiter laufen wird. Der Predigttext ist aus Johannes 16, die Verse 4b bis 15. Ich habe die Predigt in vier Punkte unterteilt. Der erste Punkt lautete die Traurigkeit der Jünger. Der zweite Punkt, das Wirken des Geistes an der Welt. Punkt 3, das Wirken des Geistes an Jesu Jünger. Und Punkt 4, das Wesen der Dreieinigkeit Gottes. Wir lesen uns Johannes 16, 4b bis 15. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe. Und wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Zunächst beschäftigen wir uns mit dieser Traurigkeit der Jünger. Obwohl Jesus ja schon zuvor seinen Plan oder den Plan Gottes unterbreitet hat, dass er zu seinem Vater zurückkehrt und ihnen dann den Heiligen Geist senden wird, können sie sich nicht freuen. Wir haben ja gesehen, wir heute gehört in Kapitel 14, geht Jesus ja schon darauf ein. Aber sie können sich darüber noch nicht freuen. Dieser Plan, den Jesus ihnen hier ausbreitet und erläutert, der entspricht nicht ihren Vorstellungen von einem erwarteten Messias. Damit wir das verstehen, lasst uns noch einmal in das Kapitel 14 zurückgehen und die Verse 21 und 22 lesen. Da sagt Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragt ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Hier geht Jesus nicht gibt ihm Jesus nicht eine direkte Antwort zu seiner Frage. Aber diese Frage, die der Judas hier stellt, die offenbart eine Vorstellung, die die Jünger haben von diesem Messias, den sie erwarten. Judas kann nicht verstehen, warum sich Jesus nicht der Welt zu erkennen gibt. Was er damit meint, ist das, was die Emmaus-Jünger aussprechen. Wir haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Die Jünger warteten auf den Moment, wo Jesus sich als der starke Held zu erkennen geben würde, als der Unüberwindbare, der die Feinde Israels vertreiben würde. Und sie würden dann zur Rechten und zur Linken dieses Fürsten sitzen und mitregieren, mitherrschen. Das war ihre Vorstellung. Und ja, es ist der Plan Gottes, dass Jesus als Herr aller Herren und König aller Könige in Erscheinung treten wird. Und auch sie als Jünger werden mit ihm regieren. Der Evangelist Johannes entfaltet diesen Plan Gottes in besonderer Weise in dem Brief der Offenbarung. Doch der Weg dorthin ist anders als von den Jüngern erwartet. Jesus macht ihnen noch keinen Vorwurf an dieser Stelle. Das müssen wir auch sehen. Er weiß, dass sie erst dann den Plan Gottes richtig verstehen und schätzen lernen werden, wenn der Heilige Geist in ihnen Wohnung macht und sie befähigt, die Weisheiten Gottes zu ergründen, zu verstehen. dazu später noch mehr. Das war auch der Grund, warum er seinen Jüngern erst in seiner Abschiedsrede ausführlich darüber informiert, was jetzt auf ihnen zukommt. Denn solange Jesus bei ihnen war, leiblich, und die Kraft des Geistes noch nicht in den Jüngern war, war er es, der den vollen Schutz der Jünger übernahm. Deswegen sagt Jesus, ich habe es euch vorher noch nicht gesagt, weil ich bei euch war. Und wir können das ganz besonders nochmal lesen in Johannes 17, Vers 12, da in diesem hohen priesterlichen Gebet, da sagt Jesus, solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Aber dieser Schutz, der zu der Zeit, wo Jesus bei den Jüngern war, den Jüngern diese Geborgenheit schenkte, dieser Schutz betraf nur einige wenige Menschen, nicht wahr? Das, was Gott durch den Heiligen Geist, den Helfer, den Beistand der Kraft aus der Höhe im Plan hatte, sollte die Macht Gottes noch herrlicher in Erscheinung treten lassen. Dieser Plan sollte die Vorstellung der Jünger weit übertreffen. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, zu seinen traurigen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Jetzt möchte ich, bevor ich zum zweiten Punkt, eine Frage stellen. Hast du vielleicht eine ähnliche Vorstellung von Christsein als die Jünger? Erwartest du, dass sich dein Leben in dieser gefallenen, vergänglichen Welt königlich entwickelt? Dass Jesus deine irdischen Wünsche in seiner Vollmacht erfüllt und dass du der Welt beweisen kannst, dass ein Christ in dieser Welt ein besseres Leben hat als ein Nicht-Christ? Ich habe nachgedacht und ich habe mich dabei ertappt, dass ich besonders in der Vergangenheit ja so manches Mal diesen Gedanken verfolgt hatte. Anderen beweisen zu wollen, dass ich als Christ hier ein besseres Leben habe. Und Jesus sagt uns, als Christ können wir uns hier auf viel Verachtung, Verfolgung und andere Herausforderungen einstellen. Es ist nicht das Leben, dieses Vergängliche hier auf dieser Erde, was als Christ in dem Sonnenschein und in der Unbeschwertheit vonstatten geht, sondern es ist das, was der Heilige Geist uns schenkt in seiner Kraft und in seiner Vollmacht, wozu wir gleich noch weiteres hören werden. Wir werden, wenn wir hier einen königlichen Weg erwarten als Christen, mit derselben Traurigkeit erfüllt wie damals die Jünger. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns hier richtig orientieren und die richtige Vorstellung vom Christsein haben. Ich komme zum zweiten Punkt, das Wirken des Geistes an der Welt. Das sind die Verse 8 bis 11. In der ganzen Zeit, in der Jesus auf dieser Erde wirkte, predigte er das Evangelium allen Menschen und bezeugte dieses Evangelium durch seinen Wandel. Und doch heißt es in Johannes 1, vor allem von denjenigen, die die Schriften kannten, das heißt die Prophezeiungen auf Jesus hin, dass sie ihn nicht annahmen. Er kam in sein Eigentum, die seinen nahmen ihn nicht auf. Sie nahmen ihn nicht an. Und es ist auffällig, dass wenn wir vor allen Dingen das Johannesevangelium lesen, dass Jesus sich in der Zeit seines Wirkens im Besonderen denen offenbarte, die der Vater ihm gegeben hat. Nochmal hier die Frage auf Judas zurückkommend: Herr, wieso offenbarst du dich nicht der Welt? Warum willst du uns zu offenbaren geben und nicht der Welt? Finden wir Johannes 1, Johannes 6, Johannes 14, Johannes 17, nur um einige zu nennen, diesen klaren Hinweis, dass sich Jesus in der Zeit, wo er auf dieser Erde lebte, in besonderer Weise den Seinen offenbarte. Die Zeit, wo Gott die Welt von ihrer Sünde überführt, ihnen die Niederlage Satans vor Augen führt und seine Gerechtigkeit unter Beweis stellt, sollte in dem Zeitalter der Gemeinde durch das Wirken des Geistes geschehen. Und zwar durch diejenigen, die er in der Zeit seines Wirkens auf dieser Erde dazu vorbereitet hat. Und dieses Wirken des Geistes an der Welt oder das, wie es hier immer wieder heißt, ich werde der Welt zeigen, ist ein dreifaches Wirken des Geistes an der Welt, das uns hier beschrieben wird. Erstens, er hält der Welt ihre Sünde vor Augen, die darin besteht, dass sie Jesus als ihren Herrn und Retter ablehnen. Das ist das erste Wirken des Geistes an der Welt. Das zweite, dass die Botschaft und das Werk Jesu von dem lebendigen Gott ausging, wird dadurch bewiesen, dass er diesen Jesus aus den Toten auferweckte und verherrlichte. Die Behauptung der Welt, dass Jesus ein selbsternannter Messias und somit ein Gotteslästerer wäre, wurde durch dieses historische Ereignis zunichte gemacht. Und immer wieder, wenn Menschen auf Christus getauft werden, wird diese Auferstehung und diese Gerechtigkeit Gottes bezeugt. Und gleichzeitig wird der Welt ihre Ungerechtigkeit vor Augen gestellt. Warum? Weil sie weiterhin an dieser Lüge festhalten. Dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, sondern ein selbsternannter Messias und ein Gotteslästerer. Das ist das zweite Wirken an der Welt, das der Heilige Geist bewirkt. Und das dritte, durch die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu ging sein Versprechen in Erfüllung, den Heiligen Geist zu senden. Dieser bewirkt Buße und Wiedergeburt bei denen, die zum ewigen Leben bestimmt sind. So wird es uns in der Apostelgeschichte immer wieder beschrieben. Das wiederum zeigt der Welt, dass ihr Herrscher besiegt und verurteilt ist. Inwiefern? Der Teufel und die Welt glaubten, dass sie mit dem Kreuz, mit der Ermordung Jesu, den Herrschaftsanspruch von Jesus endgültig zunichte gemacht hätten und mussten dann der Realität ins Auge sehen, dass sie damit der erlösende Sühnetod vollzogen wurde, der den Rechtsanspruch Satans an den Menschen zunichte machte. Dadurch, dass Sünder, die früher Satans Knechte waren, Satans Sklaven waren, zum Glauben an den lebendigen Gott kommen, zum Glauben an Jesus kommen und somit Kinder Gottes werden, das ist hierin mit bewiesen, dass Satan gebunden und verurteilt ist. Dass Menschen aus seinem Machtbereich, dem sie unterworfen waren, machtlos unterworfen waren, herausgerissen werden und in den Herrschaftsanspruch Christi gestellt werden, beweist, dass Satan gebunden ist und in seiner Macht gebrochen, das heißt besiegt und verurteilt. Und das wohl meines Erachtens beste Beispiel, wie sich das dreifache Wirken zeigte, lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und ich denke, wenn wir uns nochmal jetzt diesen Text hier vor Augen halten und dann in diese Predigt von des Petrus hineinschauen, da werden wir sehen, dass sich das bewahrheitet hat, was Jesus zuvor gesagt hatte. Lass uns den Text lesen. Apostelgeschichte 2, 22 bis 41. Und achtet einfach genau darauf, wie sich das, was Jesus hier den Jüngern sagte, in der Predigt von Petrus widerspiegelt. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuzen schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest. Und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich und ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten von dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wir erleben hier einen Petrus, der mit der Kraft des Geistes angetan und durch den Heiligen Geist die Augen der Menschen öffnet. Wie Jesus es vorausgesagt hat. Hier ist nicht mehr der traurige und feige Petrus. Hier sehen wir die Erfüllung der Verheißung Jesu. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wenn wir jetzt als Christen auf unsere Kraft und Fähigkeiten vertrauen, werden wir scheitern. So wie der selbstbewusste Petrus, der sagte, ich gehe mit dir in den Tod. Und wir wissen, in einer Nacht verleugnete er Jesus dreimal. Wenn wir auf der anderen Seite auf unsere Schwäche und Unfähigkeiten schauen, werden wir uns ängstlich zurückziehen, wie einst die Jünger nach der Kreuzigung, wo sie sich vor Angst in ihren Häusern einschlossen. Wenn wir aber in der Kraft des Geistes gehen, was heißt der Kraft des Geistes Gottes vertrauen, der unser Beistand, unser Helfer ist, werden wir Christus genauso frei und mutig bezeugen können, wie dieser Petrus hier in Apostelgeschichte 2. Und das ist eine wichtige Tatsache, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Wenn wir selbstbewusst, oder mit anderen Worten, wenn wir unserer Kraft vertrauen, werden wir scheitern wie Petrus. Wenn wir aber auf unsere Unvollkommenheit, Unfähigkeiten schauen, werden wir uns feige zurückziehen. Wenn wir aber der Kraft des Geistes vertrauen, werden wir in dieser Kraft auch Zeugen Jesu sein können. Ich komme zum dritten Punkt, das Wirken des Geistes an Jesu Jünger. Das sind die Verse 12 bis 13. Schon zuvor in Kapitel 14 muss Jesus seinen Jüngern erklären, dass es den Beistand des Geistes braucht, um alles zu fassen und zu verstehen, was Jesus ihnen verkündigt hat. Und es waren Gottes Worte, die Jesus seinen Jüngern mitteilte. Das bezeugt Jesus immer wieder. Das, was ich euch sage, sind die Worte meines Vaters, sind göttliche Worte. Und von daher braucht es auch den Geist Gottes, um diese Worte in rechter Weise zu verstehen und zu verinnerlichen. Wenn wir in Kapitel 14 und wenn wir Kapitel 14 und 16 zusammenfassen, ergibt sich ebenfalls ein dreifaches Wirken des Geistes auch an den Kindern Gottes. Zuvor haben wir betrachtet dieses dreifache Wirken des Geistes an der Welt und jetzt betrachten wir ein dreifaches Wirken des Geistes an den Kindern Gottes. Lasst uns zwei Verse lesen, einmal Kapitel 14, 26 und anschließend Kapitel 16, Vers 13. Zunächst Kapitel 14, 26. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt Kapitel 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird euch in das volle Verständnis der Wahrheit führen und euch die zukünftigen Dinge verkünden. Also, erstens, der Geist Gottes, also der Heilige Geist, erinnert die Jünger Jesu an alles, was dieser ihnen in der Zeit seines Wirkens auf dieser Erde gesagt hat. Das ist das Erste, was der Geist Gottes hier an seine Jünger tut. Er erinnert sie, weil Jesus hat vieles zu ihnen gesprochen. Wir wissen, wie wir Menschen sind. Der eine, der behält viel, der andere etwas weniger, der dritte sehr wenig. Ja, aber was zumindest bei uns nie vorkommt, dass wir etwas, was sich über 3 Jahre hinwegzieht, 100% uns merken können. Und wir sehen hier, dass Jesus den Jüngern sagt, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass sie, und hier sind auch explizit die Jünger Jesu gemeint, dass sie sich an alles erinnern werden, was Jesus ihnen gesagt hat. Das Zweite, der Heilige Geist lehrt den Jüngern, das Gesagte in rechter Weise zu verstehen. Uns fällt auf, selbst wenn wir gar nicht so genau hinschauen, es sticht einfach ins Auge, besonders im Johannesevangelium, aber auch in den anderen, dass Jesus so viel zu den Jüngern sagt und sie stehen da wie so ein Ochs vorm Berg und verstehen nicht so recht, was Jesus damit meint. Manchmal muss Jesus sogar sagen, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, sie können es nicht so richtig, so recht verstehen. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird es euch erklären. Von innen heraus. Damit ihr das Gesagte in rechter Weise versteht. Und der dritte Punkt, der Heilige Geist lehrt die Jünger, das gehörte und richtig verstandene Wort zu verinnerlichen und richtig anzuwenden. Vielleicht dazu ein kleines Beispiel. Wie viel ist 5 mal 5? Warum ist das so?
5 Striche, nochmal 5 Striche, nochmal 5. Alles zusammen sind 25.
Aber warum ist das so? Also ich weiß, 5 mal 5 ist 25, weil ich es auswendig gelernt habe. Ja, so viel ist so. Aber ein Mathematiker, der versteht, warum das so ist. Warum 5 mal 5 25 ist. Gut, vielleicht ist das nicht das beste Beispiel mit 5 mal 5. Aber in der Mathematik, denke ich, sehen wir, dass man etwas versteht oder versteht. Ja, man kann etwas wahrnehmen, auswendig lernen oder etwas tiefer verstehen. Und das ist das, was der Heilige Geist hier in den Aposteln, aber auch in uns bewirkt, dass wir das, was Gott uns in seinem Wort sagt, verinnerlichen, begreifen, verstehen, warum es so ist. Und daraus sehen wir, dass das Wirken des Geistes für uns so wichtig ist. Ich muss aber an dieser Stelle auch erwähnen, dass diese Verheißung, die Jesus hier gegeben hat und was wir uns hier vorgehalten haben, in erster Linie die Apostel betrifft. Ich werde erläutern, warum ich das unterstreiche. Sie waren die erwählten Zeugen, die persönlich Jesu Worte hörten. Und es wird ja hier in Kapitel 16, Vers 13 auch erwähnt, dass es die zukünftigen Dinge sind, die der Heilige Geist ihnen offenbaren wird. Und da müssen wir auch die richtige Perspektive hier sehen. Denn wo Jesus ihnen das hier sagt, ist vieles noch in der Zukunft. Das ganze Erlösungswerk, die Gefangennahme Jesu, die Kreuzigung, der Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt, das stand alles noch bevor. Die Ausgießung des Heiligen Geistes stand alles noch bevor. Und zumindest in Bezug auf die Offenbarung Gottes und der Lehre Jesu darf hier nicht verstanden werden, dass die Jünger neue Offenbarungen durch den Heiligen Geist bekommen würden. Ich möchte das auch belegen, warum das so nicht verstanden werden darf. Der Hinweis, den finden wir nämlich in Vers 14. Da heißt es, denn was er, also der Heilige Geist, euch verkünden wird, empfängt er von mir. Von wem? Von Jesus. Und in Kapitel 15, Vers 15b, da sagt Jesus, Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus hat seinen Jüngern, speziell seinen Jüngern, alles mitgeteilt, was er vom Vater gehört hat. Somit fehlt nichts mehr, was jetzt noch zusätzlich offenbart werden müsste durch den Heiligen Geist, was jetzt gerade die Lehre Jesu und auch die Gottesoffenbarung anbetrifft. Und von da ist es auszuschließen, dass der Heilige Geist zukünftige Dinge offenbart, die Jesus nicht gesagt hat, weil schon alles gesagt ist. Entscheidend ist, dass das wieder in Erinnerung gerufen wird, recht verstanden wird und recht angewandt wird. Und somit können wir sehen, dass dieses Zukünftige hier so gemeint ist, dass das, was noch ihnen noch bevorstand, das wird er ihnen offenbaren und auch ihnen helfen, es zu verinnerlichen und recht anzuwenden. Ich komme zur Anwendung, zu diesem dritten Punkt und der Frage, welche Bedeutung hat jetzt das Wirken für uns als Christen, die wir ja keine Apostel sind. Ich habe ja gesagt, in erster Linie betraf das diese Verheißung ja den Aposteln. Erstens, dass wir durch diese Zusage Jesu wissen dürfen, dass die Lehre der Apostel, die ja die hauptsächlichen Verfasser des Neuen Testamentes sind, der Lehre Jesu zu 100% entspricht. Die Apostel haben sich nach der Himmelfahrt Jesu nicht so stümperhaft an einiges von Jesu Worten und Handeln erinnert und sich daraus einen Reim gemacht. Sie sind Wort für Wort durch Gottes Geist geleitet worden, in dem, was sie aufschrieben und gelehrt haben. Und zweitens, wir können dieses dreifache Wirken des Geistes auch an uns erfahren, jedoch in Bezug auf die Bibel, das inspirierte Wort Gottes. Gottes Geist hilft uns, in bestimmten Situationen sich an sein Wort zu erinnern. Ich denke, jeder hat das schon erlebt, der ein Kind Gottes ist. Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen nach Gottes Wohlgefallen. Und durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes für uns und in uns lebendig. Es sind nicht mehr Buchstaben, es ist nicht einfach eine Information, sondern es ist etwas, was mit Leben gefüllt ist. Und insofern erleben auch wir als Kinder Gottes dieses dreifache Wirken des Geistes an uns durch das Wort Gottes, das belebt wird durch den Heiligen Geist. Und eines gilt es aber dabei besonders zu beachten. Wenn es der Heilige Geist ist, der in uns das Wort lebendig macht, der an uns wirkt, dann ist es auch wichtig, ihn nicht zu betrüben, den Heiligen Geist. Die werden dazu aufgefordert, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dies tun wir, wenn wir dieser Kraft nicht vertrauen und gehorchen. Wenn wir unsere Kraft, unsere Weisheit und unseren Willen den Vorrang lassen und Jesu Gebote missachten, dann betrüben wir diesen Geist und rauben uns dieser Kraft. Ich komme zum letzten Punkt. Das Wesen der Dreieinigkeit Gottes. Und bei diesem Predigtpunkt soll es lediglich um die Verse 14 oder in den Versen 14 und 15 erwähnten Hinweis gehen und nicht um das ganze Thema, weil das Thema der Dreieinigkeit Gottes, dafür kann man eine ganze Vortragsreihe bringen. Und es ist wunderbar, aber ich möchte hier nur auf das Wesen der Dreieinigkeit Gottes eingehen, das uns in Vers 14 und 15 hier erläutert wird. Jesus verweist darauf, dass der Heilige Geist nicht ein weiterer Messias ist. Das ist wichtig. War damals wichtig für die Jünger, ist wichtig heute für uns. Es ist nicht ein weiterer Messias, der nun nach der Ära Jesu sein Werk tun wird, sondern dass er, der Heilige Geist, Jesu Herrlichkeit offenbaren wird. Und Jesus wiederum hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Und der Vater verherrlicht seinen Sohn. Immer dann, wenn wir von der Dreieinigkeit Gottes reden, werden wir das Wort verherrlichen finden. Und das ist das Wesen des Dreieinigen Gottes. Es geht um Verherrlichung. Um Verherrlichung Gottes. Wir können das sehr schön in Johannes 17 sehen. Johannes 17, Vers 1. Da sagt Jesus: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und diese Verherrlichung, der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn, der Geist verherrlicht den Sohn, das geschieht in so einer Übereinstimmung, in so einer Einheit, die für uns Menschen einfach nicht zu fassen ist. Warum? Zeigt mir einen Menschen, eine Person, die sich mit einer zweiten zusammentut und die in allen Dingen zu 100% übereinstimmen. Und sollte es so ein Pärchen geben, dann wird es damit zu Ende sein, wenn die dritte Person in den Bund mit aufgenommen wird. Oder? Und das zeigt einfach, wie groß Gott ist. Dass er in dieser Dreieinigkeit diese volle Übereinstimmung und Einheit beweist und in dieser Einheit auch wirkt. In der Dreieinigkeit offenbart sich Gott in seiner Größe und in seinem Wesen. Und wir können das uns noch mal kurz so vor Augen halten, damit wir Menschen Gott sehen können. Kommt er in Jesus als Mensch auf die Erde? Und damit wir Jesus treu nachfolgen und das ewige Leben erben, lässt Gott den Heiligen Geist in den Kindern Gottes wohnen, der uns in der ganzen Wahrheit leitet und im Glauben bewahrt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, wie Gott hier seinen Plan Stück für Stück erfüllt und uns zeigt, dass sein Plan der bessere ist? Und wenn wir diesen Plan nochmal vergleichen mit dem Plan, den die Jünger hatten, dann sehen wir, dass er um ein Vielfaches besser ist. Und dann können wir auch verstehen, warum Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wäre er nicht weggegangen, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Dann wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Und ich möchte abschließen mit den Versen 14 bis 18 aus Römer 8. Römer 8, 14 bis 18. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dieser Abschnitt fasst den Abschnitt der letzten Predigt und der heute eigentlich sehr schön zusammen. Und lasst uns Gott danken für seinen wunderbaren Plan. Lasst uns ihn danken für seinen Geist und für das Wirken seines Geistes an der Welt und an uns. Lasst uns ihm dafür danken, dass er seine Verheißung erfüllt hat an seinen Jüngern, an den Aposteln, die uns Gottes Worte niedergeschrieben haben, das wir jetzt haben. Lasst uns darum beten, dass wir dieser Kraft vertrauen. Und lasst uns in der Kraft mutig Zeugen Jesu sein. Amen.